Dann kam er an mein Fenster, schlug an meine Scheibe und schrie mich an, hab mich definitiv auch bedroht gefühlt. Was wäre in dem Moment die richtige radikale Freundlichkeit gewesen?
In Streitsituationen, Konflikten, also auch in diesen Situationen können wir es schaffen, freundlich zu Menschen zu bleiben. Das ist die große Kunst und ich glaube, das Wichtige ist,
wie findet man denn die Ebene zwischen radikaler Freundlichkeit und der klaren Abgrenzung? Nora? Ich freue mich so, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Man muss ja auch aufpassen, da nicht in dieses People-Pleasing reinzufallen.
Komplett. Ich sage zu allem ja, obwohl ich nein meine.
Wie kann man im Arbeitskontext freundlich sein und gleichzeitig eben auch ernst genommen werden?
Ich soll nicht so freundlich sein. Ich soll nicht so viel lächeln als Unternehmerin. Ich habe sogar mal eine Investmentabsage bekommen mit der Begründung, ich sei zu freundlich und dass es eine Ellenbogenmentalität braucht, um als Unternehmerin erfolgreich zu sein. Wie oft muss ich auf den Tisch schauen, um ernst genommen zu werden? Es gibt keine Kritik, es gibt kein negatives Feedback. Schafft ultra viele zwischenmenschliche Probleme. Ja, und es war bei uns, würde ich sagen, auch die ersten Jahre wirklich die größte Schwierigkeit, dass wir diese Pseudoharmonie gelebt haben. Der Kern für ein zufriedenes, gesundes Leben sind.
Nora, ich freue mich so, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
Hallo Laura, ich freue mich auch total, hier zu sein. Mir geht's super gut. Ich finde es super schön, heute hier zu sein. Ich habe dir gerade schon erzählt, ich bin ein großer Fan und höre deine Podcasts und Meditationen schon seit so vielen Jahren. Und es ist ein bisschen surreal, jetzt gerade hier selbst auf diesem Stuhl zu sitzen. Und ansonsten geht's mir gut. Ich finde es toll, dass das Wetter so schön ist in Berlin gerade. Und ja, bin zufrieden.
Schön. Wir haben jetzt gerade 2025. Was würdest du sagen, dieses Jahr, also weil ich finde 2025 hat so eine ganz andere Qualität als 24 und 23. Was war 2025 bei dir besonders, so von der Energie? Hat sich irgendwas bei dir innerlich nochmal geändert? Wie geht's dir in diesem Jahr im Vergleich vielleicht auch zum letzten Jahr?
Schöne Frage. Also dieses Jahr ist für mich super viel los gewesen und das war ganz anders als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es ganz ruhig. Ich habe ganz viel ruhige Arbeit gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben und dieses Jahr ist es rausgekommen. Und deswegen war es eine starke Veränderung von, wie ich arbeite, nämlich alleine schreibend, in Ruhe. Vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Es vermarkten ganz viel in Podcasts sein, im Fernsehen ganz viel Pressearbeit, Lesungen, sehr viel, die extrovertierte Seite war sehr groß, wohingegen die introvertierte Seite, glaube ich, letztes Jahr im Vordergrund stand. Und das war irgendwie für mich eine große Veränderung und gleichzeitig super schön irgendwie dieses Jahr.
Hast du eine Präferenz zwischen introvertiert und extrovertiert innerlich?
Also ich bin von Natur aus, bin ich schon klar eher extrovertiert. Aber ich habe immer das Gefühl, das Leben verläuft so um Wellen. Also ich hatte nach dieser sehr stark extrovertierten Phase, die wiederum davor kam, sehr stark die Sehnsucht nach mehr Ruhe. Und am Ende dieses Schreibprozesses eines Buchs, du hast ja auch so viele Bücher geschrieben, du kennst es ja vielleicht dann auch, hatte ich dann aber auch wieder Lust, ins Außen zu gehen. Und ich hatte das Gefühl, meine extrovertierte Seite ist ein bisschen zu kurz gekommen. Die möchte jetzt wieder laut sein, die möchte auf Bühnen stehen. Und ich glaube, es geht in Wellen am Ende für mich.
Ich finde das spannend, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der beides so miteinander kombiniert. Also oft ist es ja immer, ich bin entweder das oder das. Aber ich finde es total spannend, auch darüber nachzudenken, wir haben ja alle beides.
Ja.
Und das immer so ein bisschen die Frage ist, wann braucht es eigentlich was?
Ja. Ja. Würdest du dich eher als extrovertiert oder introvertiert bezeichnen?
Definitiv introvertiert.
Ah ja, okay. Ja.
Also ganz, ganz klar. Es gibt Momente, ich kann das Extrovertierte auch so wie so anmachen in mir. Also ich weiß, wann ich das brauche und ich kann das in mir nutzen. Also die Fähigkeit, ne, einfach auch zum Beispiel auf einer Bühne stehen zu können.
Klar.
Aber hätte ich die Wahl, würde ich immer eher Hund, Kakao, Sofa und,
ah, ja.
Und maximal eine oder zwei Personen.
Ja.
Alles darüber hinaus ist für mich immer eher anstrengend.
Ah, ja.
Also, oder was heißt anstrengend? Aber ich tanke eher mit in einer One-to-One.
Ja.
Unterhaltung.
Verstehe ich gut.
Ja. Dein Buch Radikale Freundlichkeit. Wie ist es entstanden? Wie bist du da auf die Idee gekommen? Und warum ist es dein Thema?
Es ist mein wirklich absolutes Herzensthema, muss ich sagen. Ich habe die letzten 7,5 Jahre ein Unternehmen aufgebaut, Self-EP, um Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Und ich war in dieser Zeit sehr schnell in dieser Unternehmerinnenrolle. Wir haben Investorengelder aufgenommen. Ich hatte nach wenigen Jahren als sehr junge Gründerin und Geschäftsführerin.
Wie alt warst du, als du gegründet hast?
24.
Wow.
Super jung. Bin Psychologin, also hatte auch ein bisschen von Tut und Blasen, keine Ahnung. Und es ist dann aber sehr schnell auch erfolgreich gewesen. Wir haben viele Finanzierungsrunden eingesammelt. Wir hatten nach wenigen Jahren schon ein Team von über 100 Leuten, was ich geführt habe, mit immer noch sehr jungen Jahren. Und es war eine sehr laute, anstrengende Zeit. Und aber auch eine tolle. Und in dieser Zeit als junge Unternehmerin wurde mir immer wieder auch gespiegelt, ich soll nicht so freundlich sein. Ich soll nicht so viel lächeln. Als Unternehmerin in der harten Startup-Welt wird man dann nicht ernst genommen. Ich habe sogar mal eine Investmentabsage bekommen mit der Begründung, ich sei zu freundlich. Und dass es eine Ellenbogenmentalität braucht, um als Unternehmerin erfolgreich zu sein. Und das ist so ein Thema, was ich immer wieder mich beschäftigt hat. Wie sehr darf ich mein freundliches Selbst mit zur Arbeit nehmen, um ernst genommen zu werden, um für professionell gehalten zu werden. Und gleichzeitig würde ich aber rückblickend auch sagen, dass meine Freundlichkeit ein riesen Erfolgsfaktor für uns im Unternehmen war, weil wir einfach super loyale Mitarbeiter hatten, weil wir von der ersten Sekunde an so viele Leute hatten, die uns unterstützt haben. Und diese Diskrepanz zwischen, was ich sehe, wie wertvoll es ist und erfolgsversprechend freundlich zu sein und was aber so das Stigma um Freundlichkeit ist, das sehe ich nicht nur in der unternehmerischen Welt, also auch in der aktuellen Welt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Freundlichkeit super hoch im Kurs ist.
Nee, leider nicht.
Ich würde sagen, es ist out auf allen Ebenen. Also wir haben in der Politik Politikerinnen, Politiker, die sich irgendwie auf offener Bühne niedermachen gegenseitig, respektlos behandeln. Social Media, glaube ich, muss ich gar nicht mit erst anfangen, wie viel Hass da in der Welt ist. Und auch so im Miteinander, wenn ich in der U-Bahn sitze, die Leute gucken sich gar nicht an richtig mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die Freundlichkeit uns gerade in der Gesellschaft verloren geht und wir noch nicht gemerkt haben, was das eigentlich mit uns macht, weil wir haben so hohe Raten an Einsamkeit, an Stress, an Depressionen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns zurückerinnern, wie viel Wert wir von freundlichem Miteinander bekommen und wie wichtig es eigentlich auch für unsere eigene Lebenszufriedenheit ist.
Hm. Was hat das damals mit dir gemacht, als du die Absage bekommen hast, weil du zu freundlich warst?
Das hat mich schon ins Straucheln gebracht, weil ich damals auch nicht ganz sicher war. Also jetzt mittlerweile würde ich sagen, was für ein Idiot. Der hat keine Ahnung, wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, nämlich auch mit viel Empathie, emotionaler Intelligenz, mit viel Freundlichkeit. Aber damals habe ich schon immer wieder überlegt, wie oft muss ich auf den Tisch schauen, um ernst genommen zu werden? Wie viel Pseudodominanz muss ich signalisieren in Gesprächsrunden? Und ich bin da, glaube ich, immer ein bisschen auch so hin und her geschwommen. Und ich habe damals auch noch nicht so sehr wie jetzt verstanden, dass, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, dass Freundlichkeit überhaupt nicht bedeutet, dass du zu allem Ja und Amen sagen musst. Also du kannst dich sehr wohl auch als Unternehmerin behaupten, durchsetzen, deine Interessen vertreten, auch mit Nachdruck. Und trotzdem dabei respektvoll und freundlich zu den Menschen bleiben. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen so dieses Image von Freundlichkeit, dass das bedeutet so, wir machen es genau, wie du willst, ich nehme mich zurück, ich sag zu allem Ja und Amen. Und das eine hat mit dem anderen wirklich gar nichts zu tun. Also wir können ja sehr wohl klar und deutlich unsere Interessen unternehmerisch vertreten und gleichzeitig aber freundlich bleiben.
Gibt es einen Unterschied zwischen respektvoll und freundlich?
Also ich würde sagen, Respekt ist ein Kernelement von Freundlichkeit. Also auch so in gängigen Definitionen ist dieses wohlwollende Toleranz, Respekt, das ist eine Ebene von Freundlichkeit. Bei der Freundlichkeit gehört oft noch so das Thema Empathie dazu. Also wirklich diese herzliche Verbindung mit meinem Gegenüber und auch dieses proaktive Handeln danach. Also ich gehe bewusst kleinen Gesten nach, die mir dann Freude machen. Ich entscheide mich bewusst dazu, jemand anderen zu verzeihen, mich für andere Menschen einzusetzen, etc. Also es ist sozusagen noch so eine Ebene on top, würde ich sagen.
Ist quasi, wenn man ja über das Wort freundlich nachdenkt, ne, dass man quasi mit allem wie mit einem Freund ist, ja, letztlich, oder?
Ja, so genau bisschen. So ist es. Ja, 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 daher kommt es auch. Also es ist eigentlich interessant, finde ich, dass der Ursprung von Freundlichkeit sozusagen etwas ist, was wir unseren Freundinnen und Freunden zuteil werden lassen. Aber mittlerweile hat sich das Konzept natürlich ausgeweitet und soll so, genau wie du sagst, bedeuten, dass es eben jedem zuteil werden soll. Das meine ich auch so ein bisschen mit radikaler Freundlichkeit, also dieses ohne Kompromisse eben nicht nur dann, wenn es uns leicht fällt, nicht nur zu unseren Freundinnen und Freunden freundlich sein, sondern zu allen Menschen, auch denen, die wir vielleicht nicht mal wirklich mögen. Ja, also auch denen, in den Situationen, wo es uns schwerfällt, in politischen Diskussionen oder in Streitsituationen, in Konflikten. Also auch in diesen Situationen können wir es schaffen, freundlich zu Menschen zu bleiben.
Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben.
Oh, bitte.
Und zwar ist schon ein bisschen länger her. Ich war im Auto und hatte Zoe, die war da noch ganz klein, die war irgendwie eins. Und ich war bei einem Supermarkt und wollte einparken. Und es war irgendwie so eine ganz komische Situation. Da es war ein freier Parkplatz und hinter dem Parkplatz stieg gerade jemand in sein Auto ein. Also offensichtlich, er will rausfahren. So. Und dann war so eine seitliche Einparksituation, ja. Und er gab mir dann eine Lichthupe und ich dachte mir, er signalisiert mir,
du kannst
ich kann rein. Das war mein so. Ich war mit Zoe dann, es hat 2-3 Minuten gedauert, bis ich eingeparkt habe, ja. Habe aber gar nicht weiter darüber nachgedacht, so. Und dann kam er an mein Fenster, schlug an meine Scheibe und schrie mich an, was mir einfallen würde, ihn nicht erst rauszulassen. Und ich war, mein Herz, ich habe mich natürlich unglaublich erschrocken in dem Moment, habe mich definitiv auch bedroht gefühlt, hatte halt Zoe auch bei mir und ich war so wütend. Also ich bin dann auch, ich bin dann auch so ein bisschen so eine Löwenmama, wo ich mir denke, ich bin hier gerade mit meinem kleinen Baby und du schaust gegen meine Scheibe und schreist mich an. Und ich bin dann, glaube ich, wirklich ausgestiegen. Und ich war wirklich so, was fällt Ihnen ein? Ja. Ja? Und war richtig so, ich bin hier mit meiner Tochter und ich dachte, ne, und wollte dann mit ihm kurz diskutieren und habe dann aber auch gemerkt, es bringt jetzt gar nichts. Habe mich dann auch relativ schnell wieder gefangen und war so, wissen Sie was? Ich nehme jetzt meine Tochter und gehe einkaufen, weil ich wusste auch, es wird jetzt ja, was soll's jetzt bringen, ja?
Das bringt meistens ja auch nicht, ja.
Und ich habe mich danach, aber mich hat das so aufgeregt, weil es war so, am Ende war es ein Kommunikationsfehler von uns beiden, weil, ne, ich habe was anderes angenommen als das, was er, glaube ich, sagen wollte. Nichtsdestotrotz hätte er vielleicht, aber keine Ahnung, was auch in seinem Leben los war am Ende, ne? So, aber wie bleibt man in so einem, was macht man in so einem Moment? Was wäre in dem Moment die richtige radikale Freundlichkeit gewesen?
Also schwierig, würde ich auch sagen. Also dieses freundlich bleiben, obwohl der andere unfreundlich ist.
Also der war ja nicht nur unfreundlich, sondern er war ja richtig aggressiv.
Ja, das ist Königsklasse, würde ich sagen. Fällt mir auch selbst überhaupt nicht leicht. Und ich glaube, wie wir alle kennen, genau diese Situation ist eigentlich schön mit der Lichthupe, so sinnbildlich für Kommunikation. Also ich glaube, was ich immer sage, ist einmal tief durchatmen, vielleicht auch dreimal tief durchatmen, damit sich so ein bisschen das Nervensystem beruhigt, weil der erste Impuls ist natürlich sofort zurückzukämpfen. Ne? Also klassische Kampf- oder Fluchtreaktion geht uns vor, ganze Blut im Kopf und man will eigentlich direkt sagen, genau wie du gesagt hast, was fällt Ihnen eigentlich ein? So, das Problem dabei ist, dass sich die Situation ja dann oft sehr schnell hochschaukeln,
ja,
und man sehr viel mehr Aggression dadurch wieder zurückbekommt und am Ende nur noch viel mehr Aggression in die Welt schafft, aber auch einfach selbst sehr viel verärgerter ist, weil es oft nicht so richtig zielführend ist. Deswegen erstmal durchatmen und danach ist schwer, aber eine wohlwollende Interpretation für das Verhalten deines Gegenübers zu finden. Letztendlich, ja, gut, der hat gedacht, so, ich signalisiere ihr, pass auf, ich möchte hier gerne rein und du bist einfach dreist und fährst da trotzdem rein.
Er stand,
so
er hatte
vielleicht.
Schon geparkt, er wollte rausparken.
Ach, er wollte ausparken.
Er stand sozusagen dahinter.
Ja, ja.
Und ich war aber mit dem Auto so quasi, dass ich seitlich einpacken, also er wollte quasi raus.
Ach,
und
so.
Ich rein und er war hinter dem freien Parkplatz.
Aber, okay.
Genau, und ich dachte, er gibt mir eine Lichthupe, weil er da eh noch steht,
ja,
quasi, und
ja,
gerade was am Handy
mal
macht oder keine Ahnung.
Aber wahrscheinlich hat er sich sozusagen komplett in seiner Kommunikation übergangen gefühlt.
Ja.
Ne?
Ja, das
so
kann gut sein. Ne?
Und wenn er so aggressiv darauf reagiert, vielleicht hatte der selbst total doofen Tag, vielleicht hat er auch ein Thema damit, selbst übergangen zu werden, ne? Und dass andere Menschen nicht auf ihn achten, dass er so aggressiv darauf jetzt reagieren musste. Irgendwas muss da ja gewesen sein, dass der so aggressiv überreagiert hat.
Ja.
Ne? Und sich damit einmal so zu verbinden, okay, jemand, der hier so auf dem Parkplatz mich mit Kind so anschreit, boah, der hat heute entweder richtig einen Scheißtag selbst gehabt oder der hat halt irgendwie alte Themen. Das entschuldigt das Verhalten des Gegenübers nicht. Aber es hilft manchmal ein bisschen, die eigene Wut zu reduzieren.
Eigentlich hätte er eine Umarmung gebraucht.
Ja. Also hurt people, ja, ne? So. Ja. Und danach zu probieren, zu kommunizieren, das heißt nicht, dass du nichts sagen darfst. Also ich würde trotzdem ganz klar sagen, entschuldigen Sie, Sie müssen mit diesem Ton mit mir reden und ich habe das anders verstanden. Aber manchmal schafft man es dadurch, wenn man erstmal in diese wohlwollende Haltung geht, ein bisschen ruhiger zu kommunizieren und seine Wünsche zu kommunizieren und sich zu erklären. Und dann schaukelt sich die Situation manchmal gar nicht so sehr hoch. Aber ist schwierig. Also fällt mir auch total schwer, muss ich sagen. Nee, aber
also ich finde das total wertvoll. Es ist ja auch wirklich dieses, ich versuche auch mir immer zu denken, dass die am gemeinsten sind, ja eigentlich die sind, die am meisten Liebe brauchen. Ne? Weil am Ende wären sie ja sonst nicht so gemein, wenn ich irgendwas in ihnen danach schreien würde, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Anerkennung oder Liebe, ja, am Ende. Und ich glaube, dieses Wohl einfach, und ich glaube, das ist der springende Punkt, dem anderen eben keine negative Absicht zu unterstellen, sondern eine positive Absicht oder eine positive, eine wohlwollende oder eine Haltung,
eine verständnisvollere
Haltung. Und ich glaube, dann ist die Kunst nur, und man kann das jetzt ja auf alles übertragen, ne? Sei es ein Kollege, der immer irgendwie rumstänkert oder eine Kollegin oder sei es, keine Ahnung, wir haben ja alle den einen oder anderen Menschen, der immer wieder
komplett
uns emotional fordert, über uns hinauszuwachsen. Wie findet man denn die Ebene zwischen radikaler Freundlichkeit, einem wohlwollenden Grundansatz der anderen Person gegenüber und der klaren Abgrenzung trotzdem. Also ich finde, das ist manchmal so,
ja,
ne, ich fand das vorhin ganz spannend, wo du meintest, ich habe so viel ausprobiert, ne, von hier nach da, so wo es, ne, aber du auch meinst mit dieser Pseudodominanz, dann wo ist eigentlich die eigene Mitte? Ja. Und wie schafft man das vielleicht gerade auch als Frau? Weil ich glaube, man muss ja auch aufpassen, dann nicht in dieses People-Pleasing reinzufallen. Komplett. Also so auf der anderen Seite jetzt wieder vom Pferd zu fallen, weil dann ist man selber irgendwann frustriert, weil, ne, du sozusagen auf alle achtest, aber nicht auf dich. Also wie findet man da den goldenen Mittelweg?
Quasi? Ja, es ist nicht einfach. Ich finde auch das Thema People-Pleasing total spannend, weil das oft auch mit Freundlichkeit verwechselt wird. Also so dieses, ich sag zu allem Ja, obwohl ich Nein meine. Und ich glaube, da ist es total wichtig, für sich auch im Klaren zu bekommen, dass das letztendlich gar nicht unbedingt freundlich für mein Gegenüber ist, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht kommuniziere und wenn ich zu allem Ja sage und zu Verabredungen gehe, obwohl ich gar keine Lust habe und sage, nee, ist alles in Ordnung und ich bin nicht sauer, obwohl ich eigentlich total sauer bin auf dich. Das ist ja nichts Freundliches letztendlich und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder.
Sondern was ist das? Was würdest du sagen? Was ist es?
Es ist intransparent und auch ein bisschen unfair. Also wenn jemand überhaupt nie anspricht, was ihn oder sie stört, dann zeigen wir uns ja auch nie ganz mit unseren eigenen Interessen und lassen das Gegenüber so ein bisschen im Dunkeln tappen. Also wenn ich immer mal wieder zu spät komme, ich komme gerne mal zu spät und denke, ach, das ist nicht so schlimm, aber mein Gegenüber das total stört, dann möchte ich das gerne wissen, weil dann kann ich mein Verhalten anpassen, dann kann ich mich entschuldigen, statt dass die Beziehung darunter leidet und ich weiß es nicht mal. Ne? Also oft denken wir ja so, es ist in Ordnung und ich sage lieber nichts und wir tun der Beziehung damit was Gutes, aber meistens ist es ja so, dass wenn wir zu oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, dass es irgendwann kippt, ne, und wir explodieren. Und ich glaube, wir dürfen uns im Sinne der Freundlichkeit viel häufiger auch sagen, wenn uns was am Gegenüber stört. Ich hatte das neulich gerade erst mit einer Freundin, die hat mir gesagt nach einem Treffen, hey Nora, ich fand es total schön, aber ich fand es total traurig, du hast mich gar nicht nach meinem neuen Job gefragt, obwohl du das doch eigentlich wusstest. Und ich habe wirklich kein einziges Mal gefragt, ich habe das total vergessen. Und das war natürlich total unangenehm, erstmal das zu hören, so ein negatives Feedback zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich danach gedacht, oh, wie schön, was für ein schöner Beweis an unsere Freundschaft, dass sie freiwillig in diese unangenehme Situation gegangen ist, mir das zu sagen, als dass sie gesagt hätte, alles gut, und es hätte aber unsere Beziehung belastet. Mhm. Und so hatte ich die Möglichkeit, mich zu entschuldigen und das nachzuholen und unsere Beziehung stabil zu halten. Und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder sagen, dass diese Transparenz dem Gegenüber und auch mal kritische Themen anzusprechen, eigentlich freundlich ist. Weil das Leben, ich glaube, das Leben geht ja immer darum, auch auszutarieren, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse meines Gegenübers. Und es ist nicht freundlich, immer nur bei den Bedürfnissen des anderen zu sein, weil da machen wir uns selbst kaputt, wir sind selbst uns gegenüber nicht freundlich. Aber natürlich auch nicht nur immer ausschließlich bei unseren eigenen Bedürfnissen zu sein. Und ich glaube, dieses Austarieren und zu gucken, was möchte ich, was will mein Gegenüber, das ist die große Kunst. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es kommunizieren, wo wir gerade stehen. Man muss nicht bei jedem Umzug helfen, nur um freundlich zu sein. Das Wichtige ist, dass man es eben transparent kommuniziert.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu der radikalen Freundlichkeit auch im Arbeitskontext, was waren da deine Learnings, wenn du vor allen Dingen ja auch sagst, dein Erfolgsschlüssel ist die Freundlichkeit und damit ja wirklich so wie dieses Stigma so ein bisschen entfesselst ja am Ende. Wie kann man im Arbeitskontext freundlich sein und gleichzeitig eben auch ernst genommen werden? Wo muss man vielleicht auch aufpassen? Und genau, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen mehr reingehen.
Also ich glaube, indem man eben versteht, dass Freundlichkeit im Job nicht bedeutet, keine kritischen Gespräche zu scheuen oder bloß kein kritisches Feedback zu geben. Weil das ist ja auch wiederum für die Mitarbeitenden total unfreundlich und intransparent, weil die wissen ja gar nicht, woran sie sind, wo sie stehen. Ne? Das ist ja wie im Job, wie im Privaten, würde ich sagen. Und wichtig ist aus meiner Sicht, diese kritischen Gespräche zu führen, auch kritisches Feedback anzubringen, aber dabei eben zum Menschen respektvoll zu bleiben, zu gucken, okay, sind die Rahmenbedingungen richtig? Ist es unter vier Augen das Gespräch? Ist es auch frühzeitig? Also nicht erst so nach 2 Monaten sage ich übrigens, das fand ich vor 2 Monaten richtig blöd von dir. Man denkt so, danke, hättest du mir auch vorher sagen können. Und natürlich auch das typische, ne, gewaltvolle Kommunikation.
Natürlich ganz wichtig, die gewaltvolle Kommunikation.
Genau, also die gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften senden und das Interesse am Gegenüber nicht zu verlieren. Also auch da wieder Wohlwollen. Also wenn mein Gegenüber plötzlich schlechte Leistung erbringt, mich zu fragen, woher kann das kommen? Also biete ich ihm vielleicht oder ihr nicht die richtigen Rahmenbedingungen? Ist er oder sie heute vielleicht besonders gestresst? Erstmal auch wieder eine wohlwollende Erklärung vermuten und dann aber auch ins Gespräch gehen und nachfragen, statt einfach zu sagen, du bist schlecht. So. Und natürlich gehört dazu auch für mich freundlich guten Morgen am Morgen. Das machen ja auch nicht alle. Ne? Wirklich mal die Mitarbeitenden auch fragen oder die Kolleginnen und Kollegen, so wie geht's dir? Was hast du gestern gemacht? Geht's dir gut? Sich das auch zu merken, sich Namen zu merken. Also es sind dann auch oft so die Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, eben diese respektvolle, freundliche Kommunikation, also Interesse am Menschen zu behalten, aber trotzdem klar zu sagen, was wir wollen, was wir auch erwarten, was wir brauchen im Job, dann schaffen wir es eben beides hinzukriegen. Wir können uns durchsetzen mit unseren Interessen und trotzdem respektvoll und freundlich zum Gegenüber bleiben.
Lass uns da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie macht man das?
Wie macht man beides zu schaffen in der Kommunikation oder so?
Geht es auch darum, wie formuliere ich es? Geht es auch darum zu lernen, sozusagen, was ist meins, was ist deins? Also gerade wenn es jetzt auch um Kritik zum Beispiel geht, ne, ich bin ja in dem Sinne nicht dafür verantwortlich, wie du sie aufnimmst, aber ich bin dafür verantwortlich, wie ich sie sende.
Genau.
Hilft es dabei, sozusagen in der Freundlichkeit zu bleiben? Ohne ins People, weil ich glaube, es gibt ja irgendwie gefühlt diese 3 Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit, zum Beispiel Feedback zu geben aus so einem People-Pleasing-Ding, was dann immer nur positiv ist, wenn überhaupt. Ja. Dann gibt es die radikale Freundlichkeit und dann gibt es ja nochmal das andere Ende vom Spektrum quasi, wo man einfach jemandem das von Latz knallt und am Ende.
Ja.
Ja.
Ja, und du sagst, ja, genau. Es ist mir ziemlich egal, wie das rüberkommt.
Also ein bisschen
und
so dieses Start-up-Dings. Ja. Genau. Wie findet man die Mitte da drin?
Also ich glaube, das Wichtige ist, um nicht links beim People-Pleasing zu landen, wirklich sich bewusst zu machen, es ist nicht freundlich, kritische Sachen auszusparen. Mhm. Clear is kind, sag ich immer. Also Direktheit, Klarheit, Transparenz, das ist freundlich. Es ist nicht dieses Harmoniebedürftige, nicht diese Fake-Harmonie. Gibt's auch viel in Startups übrigens, ne? Dieses, wir haben uns alle lieb und alles ist klasse und es gibt keine Kritik, es gibt kein negatives Feedback. Schafft ultra viele zwischenmenschliche Probleme, ist ultra intransparent den Mitarbeitenden gegenüber, die dann plötzlich aus dem heiteren Himmel gefeuert werden. Das sollte man nicht machen und ich glaube, da muss man sich auch mal wieder bewusst sein, das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun.
Ja, das war mein Ding lange. Also wo ich, ja, das kann ich ja bei mir sehen.
Das hatte ich auch viele Jahre, ja. Glaube ich dir, weil du natürlich auch wahrscheinlich jemand bist, der nicht verletzen möchte, der.
Ja, ja.
Und ich meine, es ist menschlich, wir mögen alle lieber in Harmonie leben. Es ist einfach nie angenehm oder für viele von uns ist es nicht angenehm, diese kritischen Gespräche zu führen. Und ich glaube, da dürfen wir auch empathisch auf uns selbst gucken und sagen, es ist okay, dass es nicht gerade angenehm ist. Und trotzdem für den höheren Wert der Freundlichkeit oder von mir ist auch der Fairness, der Transparenz, gehe ich jetzt trotzdem in dieses kritische Gespräch, weil es eben meinen Werten entspricht.
Ja.
Ja, und es war bei uns, würde ich sagen, auch die ersten Jahre wirklich die größte Schwierigkeit, dass wir diese Pseudo-Harmonie gelebt haben. Und erst Jahre später habe ich gemerkt, nee, das hat nichts mit Freund, also das geht nicht. Das ist unfreundlich, hochgradig unfreundlich, was wir da machen. Und natürlich bedeutet es aber auch nicht, wie du schon sagst, sich alles von Latz zu knallen. Ich glaube, was für Unternehmen halt da wichtig ist, sind wirklich feste Strukturen, in denen man Feedback gibt. Auch sich dann immer wieder in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen. Also weil Feedback wird ja oft auch nicht dann so aufgenommen, wie man sich das wünscht. Die sagen ja dann nicht immer auch klasse, sondern dann reagieren die böse oder sind frustriert oder nehmen es schnell persönlich. Und ich glaube auch dafür dann Verständnis aufzubringen und sich da auch nicht so hochschaukeln lassen, sondern eben zu probieren, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Niemand kriegt gerne negatives, kritisches Feedback und da vielleicht auch ein bisschen liebevoll drauf einzugehen.
Hm. Wie ist es heute bei euch im Unternehmen?
Also ich bin ja vor 1,5, 2 Jahren fast schon aus der operativen Geschäftsführung ausgestiegen, nach 7,5 Jahren. Und wir haben aber auch schon die Jahre davor super viele gute Strukturen zum Thema Feedback eingeführt. Und da hat sich wirklich bei uns sehr viel geändert und auch diese Pseudo-Harmonie abgeschafft. War auch ein schmerzhafter Prozess, den wir, glaube ich, alle lernen mussten, als dass wir einfach auch harmoniegetriebene Gründerinnen und Gründer waren. Aber das hat sehr geholfen. Und ich glaube, es ist auch der richtigere Weg.
Ja, voll. Resoniert total mit mir. Also kann ich auch viel mit anfangen. Es ist bei uns ähnlich im Unternehmen. Wir haben da auch viel, oder ich durfte da viel lernen in den letzten Jahren und viel nochmal verändern. Und ja, einfach diese guten Feedback-Strukturen zu haben. Ja. Wenn wir nochmal zurückspringen zu der Gründung von deinem Unternehmen, wie bist du damals auf die Idee gekommen, das Unternehmen zu gründen? Und wie ging das dann alles los? Also auch für alle, die selber vielleicht eine Idee haben, wo sie sagen, hey, das ist die Idee. Wie bist du damals losgegangen?
Also es ist ja wirklich schon 9 Jahre her. Wir haben damals Selfie gegründet, weil wir einfach gesehen haben, dass es diese sehr lange Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz gibt. Gibt es leider in Deutschland 9 Jahre später immer noch. Genauso lange muss man warten, wenn man eine Depression, eine Angststörung hat, um einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Und das war etwas, wo wir gesagt haben, es kann irgendwie nicht sein. Wir wollen den Menschen, die leiden, die in dieser Phase sind, wo sie in der Wartezeit sind, etwas an die Hand geben, womit sie selbst schon selbstbestimmt an ihrer Symptomatik arbeiten können. Und daraufhin haben wir dann Selfie aufgebaut, was letztendlich eine App ist, die Strategien der Verhaltenstherapie beibringt, mit Videos, mit Audios, mit Übungen etc. Und ein bisschen eigentlich wie, also so didaktisch sage ich jetzt mal, wie die Jirusu auch. Und das hilft den Betroffenen. Also wir haben ganz viele klinische Studien gemacht, die eben zeigen, dass unsere Apps die Symptomatik auch nach 3 Monaten reduzieren können. Und das ist einfach, es ersetzt natürlich keine Psychotherapie, aber es ist so ein erster Einstieg in die psychologische Hilfe. Genau, das haben wir damals aufgebaut und das ist dann immer weitergegangen letztendlich. Und für uns der Durchbruch als Unternehmen war der, als wir von den Krankenkassen zertifiziert worden sind. Also unsere Programme sind mittlerweile von allen gesetzlichen Krankenkassen komplett erstattungsfähig.
Toll.
Ja, das war wirklich für uns ein ganz besonderer
Riesenschritt.
Schritt, genau. Ja. Und ja, war auf jeden Fall eine wilde Reise. Und jetzt mit dem Buch ist es wieder eine neue kleine Reise zum Thema Freundlichkeit und irgendwie, ja, schließt sich so manchmal ein Kreis und dann ein anderer öffnet sich. Das ist schön.
Was ich spannend finde bei sozusagen in deiner Geschichte, du hast Psychologie studiert, hast dann gegründet, warst dann sozusagen Geschäftsführerin von deinem Unternehmen, hast über 100 Leute geführt, kommst jetzt aber gefühlt wieder, also du, also was ja dann oft passiert, du hast ein inhaltliches Thema, wo du total viel brennst und dann bist du aber plötzlich in so einem operativen, unternehmerischen und du arbeitest gar nicht mehr in dem Thema. War das bei dir auch so? Wie war das für dich?
Ja, das war schon bei mir auch so. Also ich glaube, wir haben das damals gegründet, wirklich sehr intrinsisch motiviert. Wir wollten den Menschen helfen. Wir hatten damals nie die Vorstellung, ein großes Unternehmen aufzubauen. Und dann ist das immer weiter gewachsen. Das war auch einfach so die Phase von Startups, die viel externes Geld bekommen haben, um zu wachsen. Es gab eine große Hoffnung auf den Markt. Und plötzlich bist du Geschäftsführerin eines Unternehmens und es ist eine ganz andere Rolle, als die du hattest, als du gestartet bist. Und du bist dann letztendlich Managerin. Also ich war Full-on-Managerin. Ich hatte 10, 12 Meetings am Tag. Es war echt richtig stressig. Ich hatte viele Investoren, die ich managen musste, um immer wieder zu reporten, okay, wo steht der Umsatz, wo ist das Geld gerade? Und es war einfach sehr viel Verantwortung in sehr kurzer Zeit. Und ich habe irgendwann gemerkt, ist das gerade wirklich so die Rolle, das Leben, was ich jetzt auch noch die nächsten 5, 10 Jahre führen möchte? Und ich habe für mich festgestellt, mit ganz viel Ruhe, also das war nicht im operativen Hamsterrad, sondern dann irgendwann mal, als ich mich rausgezogen habe, wo ich auch wirklich sehr gestresst war, habe ich für mich gemerkt, ich glaube, es ist nicht die Rolle, die ich gerade, die ich die nächsten Jahre noch weitermachen möchte. Und das war dann natürlich ein langer und auch schwieriger Prozess, also sowohl innerlich als auch dann einfach operativ im Außen, diese Geschäftsführungsrolle abzugeben und in den Beirat zu wechseln. Also die strategischen Entscheidungen treffe ich immer noch mit vom Unternehmen, aber diese operative Rolle abzugeben und auch für mich ein bisschen weit einen Teil meiner Identität abzugeben, weil ich habe mich die letzten 8 Jahre oder 7,5 Jahre immer vorgestellt mit, hallo, ich bin Nora, die Gründerin von Selfapy. Und dann plötzlich war es so, hallo, ich bin Nora. Ja, Punkt. Man wusste gar nicht so richtig. Also ich habe einfach sehr viel Zeit, sehr viel Energie in dieses Unternehmen gesteckt und plötzlich das dann operativ zu verlassen, das war schon auch einfach ein Prozess, den ich mit wirklich keiner Faser in mir bereue. Und trotzdem war es auf jeden Fall ein wichtiger Prozess, aber auch ein schwieriger. Ich glaube, das gehört dazu.
Wer bist du heute?
Also ich glaube, die Nora damals oder ich damals war nochmal sehr stark leistungsgetrieben. Ist natürlich immer noch mein Kern. Ich glaube, so ganz nimmt man sich ja natürlich auch weiter mit auf jedes Projekt, was man neu startet. Ich war aber sehr stark einfach in diesem Stressmodus, im operativen Hustle dieses Unternehmens. Und ich glaube, jetzt bin ich um einiges entspannter, was wirklich schön ist. Und kann auch andere Seiten von mir auch wieder anders ausleben. Ich glaube, wir haben ja auch je nachdem, welche Rolle wir gerade verkörpern, eine andere Persönlichkeitsstruktur so ein bisschen, ne? Also da war ich dann eher natürlich die professionelle Geschäftsführerin und jetzt kann ich ein bisschen mehr auch ich selbst sein, ein bisschen lockerer, lustiger, weicher. Und das ist schön. Und das Projekt mit der Freundlichkeit, also dass ich dann dieses Buch geschrieben habe, das war einfach so mit Blick auf die Welt, was ist das Thema, was mich gerade am meisten, womit ich mich am meisten befasse, wo ich denke, hier muss was passieren. Und dann in diesen Schreibprozess zu starten, was wirklich was ganz anderes war, als das Unternehmen aufzubauen, weil das Unternehmen aufzubauen war so laut und wie gesagt, 10, 12 Meetings am Tag und dann plötzlich sitzt man so vor einem Laptop und schreibt mit 0 Meetings. Und das war toll, es war was ganz anderes, war ein ganz anderer Prozess und ich bin jetzt einfach wahnsinnig dankbar, dass das Buch auch so gut angenommen wird. Also ich war jetzt gerade 4 Wochen hintereinander auf der Spiegel-Bestsellerliste und es ist einfach, ich glaube, es zeigt mir, dass da wirklich diese Sehnsucht auch ist, dass wir wieder ins Miteinander kommen, dass wir freundlicher miteinander umgehen. Was ja auch so ein bisschen die Themen oder was auch die Themen sind, die du, finde ich, sehr verkörperst und auch in deinem Podcast ja auch viel weitergibst. Also ich würde fast sagen, mein Buch ist ein Sachbuch, also ist sehr studienlastig und trotzdem ist der Kern des Ganzen sehr ähnlich auch zu deinem Buch, würde ich sagen, weil es eben um dieses Wohlwollen geht, ums Verzeihen etc.
Glaubst du, oder also wenn ich mich so reinspüre auch in das Thema Freundlichkeit, ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen auch beängstigend ist, freundlich zu sein, weil ich glaube, dass es zum Teil auch wie so eine Art Schwäche manchmal wahrgenommen wird. Ja. Wie kann man vielleicht diese Angst davor verlieren, freundlich, also weil lieber bin ich ja zu dir direkt schroff, ja, als dass ich jetzt freundlich zu dir bin und dann bist du zu mir schroff. Weißt du, so dieses, ich versuche das gerade so ein bisschen zu rekonstruieren, was fehlt vielleicht noch für Menschen, um sich zu erlauben, wieder in diese Freundlichkeit zu kommen. Und ich glaube, es sind diese zwei Dinge. Ich glaube, zum einen ist es die Angst vor der Ablehnung dann, wenn man freundlich ist. Und ich glaube, der andere Teil, und da würde ich gerne mit dir nochmal reingehen, ist, ich glaube, um ja freundlich im Außen sein zu können, braucht es ja auch die Freundlichkeit sich selbst gegenüber. Also so wie ich ja mit mir im Innen rede, nur so kann ich ja mit dir auch im Außen sein. Wie können wir vielleicht auch anfangen, freundlicher, diese Freundlichkeit uns selbst gegenüber zu leben und dann vielleicht dadurch auch weniger Angst davor haben, wenn wir sie im Außen ausleben, vor gegebenenfalls irgendwie Zurückweisung.
Das ist ein schöner Punkt. Wir machen uns natürlich in gewisser Weise auch immer ein bisschen verletzlich, indem wir freundlich sind und entscheiden, irgendwie das Beste in unserem Gegenüber zu sehen oder etwas Wohlwollendes zu unterstellen. Und dann enttäuscht zu werden, kann natürlich auch verletzend sein. Auf der anderen Seite hält es in sehr vielen Situationen natürlich auch ganz viel Gutes bereit, weil meistens ist es dann doch so, wer freundlich ist, der bekommt auch ganz viel Freundlichkeit zurück. Gibt es ganz, ganz viele Studien über diesen Ansteckungseffekt von Freundlichkeit, was ja so toll ist. Und es ist, wie du sagst, also ich glaube, es fängt natürlich immer ganz viel bei uns selbst an. Wir dürfen zu uns selbst freundlicher sein. Es kommt natürlich darauf an, irgendwie so seine eigenen Themen ein bisschen zu kennen, liebevoll mit sich zu sprechen, sich was Gutes zu tun, auch einfach sich mal wieder zu fühlen. Also wir sind momentan ja auch mit der Gesellschaft so schnelllebig unterwegs, unterdrücken ganz oft unsere Gefühle mit dem Smartphone, hängen dann auf Instagram rum etc. Und schon haben wir gar nicht keine Verbindung mehr zu uns selbst und da oft auch öfter mal reinzuspüren, zu fühlen, was brauche ich eigentlich gerade, was möchte ich heute überhaupt noch rausgehen oder brauche ich eigentlich einen Abend für mich? Also so wieder in dieses Selbstspüren zu kommen, was ja so die Basis ist von Selbstfreundlichkeit, würde ich sagen. Und dann hilft es natürlich, dieses Wohlwollen auch sich selbst gegenüber zu zeigen. Also auch wenn wir mal in einer Schwäche sind oder was nicht hingekriegt haben, dann auch zu sagen, hey, hatte ich vielleicht auch meine Gründe für und habe es einfach in dem Moment nicht anders geschafft. Genauso wie wir dann auch hoffentlich anderen gegenüber treten. Und ich glaube, was ich auch probiere im Buch zu erklären, ist, ich möchte gar nicht mit diesem moralisch erhobenen Zeigefinger sagen, seid mal freundlicher zueinander, ist voll toll, Nächstenliebe, sondern es ist auch das Beste für uns selbst, wenn wir freundlich zu anderen sind. Also es gibt wirklich so viele Studien dazu, über die ich im Buch schreibe. Das ist für unser eigenes Stresserleben, das ist für unsere eigene Lebenszufriedenheit einfach das Beste ist, wenn wir wohlwollend und freundlich mit anderen umgehen. Also es macht uns sofort glücklich, wenn wir jemand anderem eine Freude machen. Ich glaube, wir kennen das auch eigentlich alle so ein bisschen, oder? Also wenn wir irgendwie eine kleine Freude für Freundinnen, aber auch für jemand anderen haben, das gibt uns selbst ein gutes Gefühl. Auch in der Supermarktkasse einen kurzen Plausch mit jemandem zu haben und irgendwie nett gegrüßt zu werden, das ist schön. So, und ich glaube, man darf sich immer wieder daran erinnern, dass es für uns selbst das Beste auch ist, zu anderen freundlich zu sein.
Ich habe erst vor kurzem einen Bericht darüber gelesen, da ging es auch um eine Studie. Das war eine Langzeitstudie. Und wo sie gemessen haben, den Effekt von so kurzen Begegnungen mit Fremden, ja, die aber freundlich, also, ja, ne, und dass das, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie zu 3 Jahre mehr Lebenserwartung, ja, oder so, ja, geführt, ja, hat. Also ich krieg jetzt das genaue Ergebnis nicht mehr, aber es ging sozusagen auch darum, genau was du sagst, dass es nicht nur sozusagen die Verbindungen sind mit Menschen, die wir kennen, sondern auch wirklich dieses mit Unbekannten kurz freundlich zu connecten, hat einen unglaublich positiven, ja, Effekt auf das eigene Wohlbefinden.
Ja, schön. Genau so ist es. Also es gibt spannend, wirklich ganz viele von diesen Studien, die zeigen eben diese Power of Weak Ties, heißt das, also die Kraft von diesen oberflächlichen oder kleinen Begegnungen von Menschen, die wir gar nicht so richtig kennen, aber so, die wir immer mal wieder begegnen. Also so an der Supermarktkasse oder im Bus. Und wie wertvoll das sein kann, sich einmal kurz zu verbinden und ja, eben nicht so in sich selbst zurückzuziehen. Und das tun wir ja oft, wenn wir nur in der U-Bahn sitzen und mit der Nase am Smartphone sind. Wir bekommen ja andere Menschen gar nicht mehr so richtig mit. Und dadurch verlieren wir natürlich auch so ein bisschen den Kontakt zu anderen. Und wir sind soziale Wesen. Also wir sind von der Evolution her einfach so gemacht, dass es uns glücklich macht, mit anderen in Verbindung zu treten. Das ist ja auch in dieser großen Harvard-Glücksstudie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So, was ist der Kern für ein zufriedenes, gesundes Leben? Sind die Beziehungen. Und es sind eben nicht nur die Beziehungen zu unseren besten Freundinnen und Freunden, sondern auch die Beziehungen, die wir jeden Tag mit den Menschen um uns herum haben. Und es gibt einem einfach so viel, daraus zu treten und die Augen aufzumachen. Also ich glaube, damit fängt es ja auch oft an einfach schon. Und den Menschen wieder in die Augen zu gucken und einmal kurz Hallo zu sagen. Ich hatte das gestern, ich war im Bus und ich habe mich hingesetzt. Und die Dame gegenüber, wir waren in so einem Vierer, die hat einfach irgendwie so Guten Morgen gesagt. Und ich war total positiv geschockt und ich habe gesagt, guten Morgen. Und dann ist sie ausgestiegen und hat mir einen guten schönen Tag gewünscht. Und das war irgendwie schön. Und das war so simpel. Und es ist so simpel. Es ist so einfach. Und ich glaube, wir rauben uns gerade diese kleinen Begegnungen dadurch, dass wir irgendwie in allen Gegner sehen oder die einfach gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, es hilft einfach ab und zu mal hochzugucken, Leute anzulächeln. Ich mache das ganz viel in Berlin so als kleines Experiment. Ich habe mir so ein Resting-Smile-Face, kein Resting-Bitch-Face, sondern Resting-Smile-Face antrainiert. Und man kommt einfach ganz viel Freundlichkeit auch dadurch zurück. Und das ist für die eigene Lebenszufriedenheit einfach das Beste.
Mega schön. Ich habe im Podcast gibt es immer eine Frage, die gestellt wird von der Community. Und ich lese sie einmal vor und wir können sie zusammen beantworten, okay? Die Frage heute kommt von Monika. Monika fragt, liebe Laura, in dem Fall auch liebe Nora, dein Podcast über das Thema tiefere Gespräche führen, ich hatte vor kurzem einen Podcast zum Thema tiefere Gespräche führen, hat mich sehr angesprochen und es ist ein Thema, das mich schon sehr lange begleitet. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen begegne, die mich sozusagen niederreden, weil ich so gut zuhören kann.
Ah.
Das sind dann eher Monologe statt Dialoge. Und irgendwann kommt das Gefühl auf, um was ist mit mir? Ich höre zu, frage nach, falle dem anderen nicht ins Wort, gebe ihm die Wertschätzung. Was läuft da schief, wenn das Gegenüber nicht zu einem Punkt kommt? Was braucht es, um so tiefe Gespräche mit Menschen zu führen zu können? Das ist nicht mit jedem Menschen möglich. Wie baue ich Freundschaften mit solch einer Qualität auf? Danke.
Mm, schön.
Hast du einen Impuls für Monika?
Ja, also mein erster Impuls wäre, also erstmal toll, dass Monika so eine gute Zuhörerin ist. Braucht es mehr in dieser Welt? Und ich würde vielleicht Monika raten, dem einen oder anderen Gesprächspartner, wo sie das Gefühl hat, dass da geht es, mal, also entweder wirklich zu probieren, selbst was zu erzählen, doch irgendwie mal kurz in eine Gesprächspause reinzukommen oder vielleicht auch wirklich da auch wieder clear is kind, vielleicht das sogar anzusprechen. Also zu sagen, hey, du hast mich heute gar nichts gefragt, ich möchte jetzt auch mal kurz eine Geschichte erzählen. Also das wirklich dem Gegenüber zu spiegeln, statt die Beziehung zu verlassen, weil manchen Leuten, ach, ich kenne ja auch solche Leute, die labern ohne Unterlass. Also ich habe auch manchmal solche Phasen, wo ich rede und rede und dann gar nicht das merke. Und ich brauche dann manchmal vielleicht auch so ein Hallo, wie bei meiner Freundin. Und ich glaube, da auch dem Gegenüber das vielleicht kurz einmal zu spiegeln, vielleicht ändert die Person sich ja auch wirklich. Vielleicht ertappt sich die Person selbst und denkt, oh Mann, ja, da kann ich wirklich besser werden. Und es wird noch eine schöne Beziehung, statt sich aus der Beziehung einfach zurückzuziehen. Also da vielleicht auch den Wunsch artikulieren. Was würdest du sagen?
Ja, also ja, ich glaube auch erstmal sich selber den Raum zu nehmen, es anzusprechen. Und dann glaube ich, ich würde eventuell einfach nochmal tiefer in mich, glaube ich, auch reinhorchen und gucken, worin bestätigt mich das aus und was ich vielleicht über mich selber denke. Also ne, dieses, mir hört ja eh keiner zu, ich bin nicht wichtig genug, vielleicht wurde mir als Kind immer schon nicht zugehört oder ich wurde übergangen. Oder höre ich eigentlich nur zu, damit der andere mir gleich zuhört, weil das ist ja auch wieder, ne, das ist ja dann eigentlich Zuhören mit Bedingungen. Das heißt, ich würde, glaube ich, auch für mich nochmal gucken, worin bestätigt mich mein Gegenüber in etwas, was ich vielleicht über mich selber glaube. Und da vielleicht in mir, mich selber da drin zu bestärken und mir zu sagen, es ist wichtig, was ich zu sagen habe. Also das ist zum Beispiel was mein Leben lang ich hatte. Und deswegen ist es so witzig, dass dieser Podcast so viele Menschen erreicht, weil mein Hauptglaubenssatz war immer, ich habe nichts Wichtiges zu sagen.
Das ist wirklich lustig.
Jetzt krass, gell? Ja, das ist wirklich schön. Und es ist bis heute, wenn ich irgendwo sitze und ich werde ja immer wieder auch für Keynotes angefragt, ja, und ich denke mir immer, fuck, ich habe doch gar nichts Wichtiges zu sagen. Also jedes Mal vor jeder Keynote denke ich mir,
was soll ich denn hier überhaupt?
Was soll ich hier überhaupt? und dann immer wieder mir selber auch zu sagen, das stimmt nicht, ich habe was zu sagen. Ja. Aber das ist was, ne, was aus meiner Kindheit kommt, was ein altes Muster bei mir ist. Und wo ich ganz bewusst sozusagen für mich in die, also wo ich mir offensichtlich einen Beruf gewählt habe, wo ich das heilen darf.
Ja, aber der
Learning by doing. aber deswegen glaube ich, ne, dass dieses, es hat ja immer auch was mit sich selbst zu tun.
Ja, das stimmt.
Genau, und da ist es dann, glaube ich, so diese Kombination, ja, zwischen, ne, es ganz ehrlich zu kommunizieren und gleichzeitig aber auch bei sich selber zu gucken, so, ne, warum suche ich mir eigentlich immer einen Gesprächspartner, der mich immer übergeht,
ja,
und nehme mir den Raum nicht.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja,
und dann da, ja.
Schön.
Also Monika, ich hoffe, das hilft dir als Antworten. Ich habe hier noch ein paar Karten. Es gibt Engelkarten, es gibt die Animal Spirit Karten und es gibt die Ancestor Karten. Und du kannst jetzt für dich einfach mal kurz reinfühlen, welche Karte dich am meisten gerade anspricht, und eine Karte ziehen.
Da bin ich aber gespannt. Ich glaube, ich nehme die, was war das? Das ist die Animal Karte.
Das sind die Ancestors.
Ach, die Ancestors. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie Harry Potter, ehrlicherweise.
Ja, deswegen das sind Angels and Ancestors.
Schön.
Und dann, wenn du willst, kannst du sie gerne einmal umdrehen und uns sagen, weil meistens ziehen die Menschen, die hier sitzen, dann eine Karte, die quasi für alle gilt. Was hast du gezogen?
Also ich habe den Wolf und da steht drüber Winter, take care of your needs.
Es ist so spannend, der Wolf, der kommt, zeigt der sich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Das ist wirklich spannend. Warte mal, ich suche ihn mal schnell hier raus. Moment. Aus dem Buch, wo bist du denn? Der Wolf. Also ist es der Skiwolf oder ist es einfach nur der
also
Wolf?
Es ist ein Wolf, aber es steht da drunter, steht Winter. Was gerade gar nicht mit mir resoniert, muss ich sagen, weil ich bin sehr froh, dass der Winter vorbei ist.
144.
Und bitte die Sonne nicht weggehen soll.
Das ist die allerletzte Karte. Das ist die allerletzte, very last page. Die Message, also sie steht auf Englisch, ich übersetze sie einmal schnell ins Deutsche. Tue alles, um do everything you need to be at your best. Also tue alles, um in deiner besten Verfassung zu sein. Then move beyond your fears and limitations. Und dann gehe sozusagen über deine Ängste und Begrenzungen hinaus. Die Karte zeigt einen Wolf, eins der wenigen Tiere, die das ganze Jahr über aktiv sind. Wolves know what it's like to work alone or thrive within a pack. Also Wölfe können sowohl alleine arbeiten als auch im Wolfsrudel, was ja passend ist. Das passt ja doch total ziemlich gut. So if you feel you need to go it alone at this time, know that wolf medicine will help you move beyond your insecurities and relax in your own space. Also ne, das sozusagen auch die Wolfsmedizin sozusagen ist das auch zum Wissen in Hinblick auf das Introvertiert-Extrovertierte, ja, ne, dass man so die Wolfsenergie da, ja, jeweils channeln kann. Spannend. Kannst du gerne nach, es steht hier natürlich noch viel mehr, kannst du gerne ein Foto machen.
Ja, schön.
Wir packen natürlich auch das ganze Reading in die Shownotes.
Mit dem Winterwolf assoziieren können.
Für alle, die sich das nochmal mehr durchlesen wollen. Was wirklich spannend, weil der kommt jetzt ist zum dritten Mal. Ich hatte ihn letztens selber gezogen in der Wusu, glaube ich, oder in irgendeinem Live. Also, ja, spannend. Der will auf jeden Fall.
Der will seine Wolfsenergie zeigen.
Ich finde es aber wirklich spannend, weil es sind so viele Karten, dass es immer wieder der Wolf ist, finde ich dann schon irgendwie, es ist krass. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, erfülltes Leben.
Oh, ich hoffe es, ja, sehr.
Ja, und eines Tages, irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren, würde der letzte Tag deines Lebens kommen und ich wäre da und würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und du könntest auf dieses Blatt Papier drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass alle Menschen danach leben oder etwas, was du in deinem Leben gelernt hast, was du gerne weitergeben würdest, wenn alles andere gelöscht wäre. Was würdest du aufschreiben?
Drei Dinge. Für mich ist schon ganz oben Freundlichkeit, sonst hätte ich darüber kein Buch geschrieben. Also ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen erkennen, wie viel Gutes einem selbst es bringt, liebevoll und wohlwollend auch mit anderen umzugehen und in deren negativen Verhalten auch den Schmerz in den anderen Personen zu sehen. Das wäre mir ein Anliegen, und weil es auch einfach so viel Lebensfreude einem selbst bringt, freundlich zu anderen zu sein. Dann, ja, das geht natürlich in eine ähnliche Richtung, aber ja, das Thema Beziehung, also liebevolle Beziehung wünsche ich, glaube ich, jedem, weil ich glaube, wenn jeder Mensch liebevolle Beziehungen hätte auf der Erde und Beziehung hätte, wo er sich voll und ganz gesehen fühlt und zeigen könnte, dann würden wir, glaube ich, in einer ganz, ganz anderen Welt leben. Und vielleicht noch sowas wie innere Ruhe, weil ich glaube, es ist einfach sehr einfach in dieser Hektik der aktuellen Welt, die Ruhe in sich, auch im Gespräch mit anderen, aber auch in sich erstmal zu verlieren. Also es ist, glaube ich, mit all den technischen Möglichkeiten so leicht in diesen dauernd on-Modus zu verfallen, der, glaube ich, zu ganz vielen zwischenmenschlichen Problemen führt, aber auch zu ganz viel Unzufriedenheit, weil wir uns selbst überhaupt nicht mehr spüren. Und ich nehme mich da auch mit ein. Also ich bin auch ganz oft in diesem Hustle-Modus und im Smartphone und dann hier noch und dann da. Und dann frage ich mich am Ende des Tages, wie oft habe ich eigentlich kurz innegehalten und mich mit mir selbst verbunden. Und ich glaube, das wird nicht weniger, diese Gefahr, dass wir da gar nicht mehr hinkommen, diese innere Ruhe in den nächsten Jahrzehnten mit noch mehr technischen Möglichkeiten und Integration. Das würde ich, glaube ich, den Menschen wünschen.
Sehr schön. Nora, danke dir. Ich hoffe, dass, oder ich bin mir sicher, dass ganz viele, die zugehört haben, auf jeden Fall heute freundlicher durch den Tag gehen werden und wir vielleicht jetzt mit dem Podcast diesen Glücks-Freundlichkeits-Ripple-Effekt anstoßen können. Ja. Also vielleicht magst du das nochmal kurz erklären, wie das funktioniert, sozusagen, warum ist Freundlichkeit so ansteckend und wie viel, oder wir können ja die Aufgabe heute vielleicht mitgeben, zu drei Menschen, die man nicht kennt, außerordentlich freundlich zu sein.
Ja, das ist was Schönes. Also ich glaube so, man kann zum Beispiel jemanden auf der Straße grüßen, anlächeln. Ich habe neulich eine Dankeskarte geschrieben an die Dame, die im ersten Stock immer meine Pakete annimmt. Haben, glaube ich, auch viele die Situation. Oder einfach eine liebe Nachricht an eine Freundin oder einen Freund schreiben. Macht alles Freude für wen anders und dann auch für einen selbst. Und der Ripple-Effekt, das ist so, also wenn ich zu jemandem freundlich bin und es eine dritte unbeteiligte Person beobachtet, dann ist sowohl die Person, zu der ich freundlich war, danach mit höherer Wahrscheinlichkeit freundlich zu anderen, als auch die Person, die unbeteiligt war und es einfach nur gesehen hat. Also es ist wirklich hochgradig ansteckend. Also es wird sofort in uns allen drei, wird dann so Glückshormone ausgeschüttet und erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man danach wieder freundlich ist. Also es kommt zu einem zurück, sagen Studien. Es lohnt sich für die eigene Lebenszufriedenheit und auch für das eigene Bekommen wieder von Freundlichkeit.
Ich finde, das ist, also auf Maui fällt mir das immer so krass auf, gerade unter Frauen. Mhm. Alle geben sich die ganze Zeit Komplimente. Also so, ne, man läuft irgendwo vorbei und sagt, oh, love your pants, love your hair, love your smile. Und es ist so viel normaler in, also jetzt gerade dann in Hawaii, dass Frauen sich gegenseitig Komplimente machen.
Schön.
Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Maui war, ich war so, hä, das ist irgendwie strange. Also,
ne, da muss man sich als Deutscher erstmal dran gewöhnen.
Man muss sich,
ne,
wirklich dran gewöhnen.
Ja, kennt man die gar nicht.
Baggert sie mich an? Es ist ja so, what's happening? Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist einfach ganz normal. Und ich habe das so bei mir auch mittlerweile integriert. Aber ich merke natürlich, wenn man das in Deutschland macht, es ist immer erstmal, ich hatte letztens ein ganz süßes Erlebnis. Ich war jetzt in einem Hotel und da war eine ältere Frau, die war bestimmt schon Mitte 80, saß im Rollstuhl und hatte aber so ein wunderschönes Kleid an. Und mit ihrem Mann, und ich gehe so zu ihr und sag so, also das Kleid war wirklich wunderschön, und gehe so zu ihr und sag so, ihr Kleid ist so wunderschön, sie sehen so toll aus. Und das Leuchten in ihrem Gesicht und auch von ihrem Mann, ne, beide waren so richtig so. Und früher hätte ich das nicht gemacht, ich hatte es für mich behalten. Ich hätte einfach gedacht, oh Gott, ne, gehe ich da jetzt hin, ist das irgendwie strange oder so. Aber mittlerweile, ich weiß einfach, jeder bekommt gerne ein Kompliment, ja. Und das ist so einfach kurz zu jemandem, auch im Bus, wenn da jemand sitzt und irgendwie, keine Ahnung, cool lackierte Fingernägel, ja, hat, auch wenn es irgendwie, ja, knallgrün ist, zu sagen, ja, ey, coole Farbe, ja, weißt du, so, ja, einfach, ja, dieses, so diese kleinen Momente, wo man jemanden mit hochnimmt,
ja, ja,
anstatt mit runter.
Und dann, schön. Ja. Ja, schön.
Also Compliment Day today, würde ich sagen.
Bitte unbedingt.
Geht raus, macht euch Komplimente. Ja. Schreibt eine Karte an die Menschen, die eure Pakete annehmen. backt einen Kuchen für einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin. Ich glaube auch so diese random acts of kindness, ja, ne? Die so
aus dem Nichts,
ohne Erwartungen, einfach wirklich nur dieses, ich sehe dich,
ja,
und ich wertschätze dich. Ich glaube, ne, das ist so die Magie da drin.
Komplett. Ja. Erhält immer den Tag von dem Gegenüber und macht einen auch selbst glücklich.
Danke, Nora, dass du uns erinnerst an ja, den Wert von Freundlichkeit und das ist was ist, was verbindet, was heilt, was glücklich macht, was uns gesünder leben lässt und wo ich glaube, dass jeder profitiert davon. Deswegen danke und genau. So schön, dass es dich gibt. Ich freue mich sehr und wünsche dir allen Erfolg, alle Erfüllungen dieser Welt für alles, was du noch so vorhast auf deinem Weg. Wir werden ja wahrscheinlich noch viel von dir hören. Deswegen freue ich mich darauf. Danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke. Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.